Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Im Mai hat die türkis-grüne Bundesregierung den Antrag für mehr Förderungen von Gewaltambulanzen eingebracht. Beschlossen werden soll dieser Antrag noch vor der Sommerpause, berichtet der Kurier. Bereits seit 2018 in Betrieb ist die Gewaltambulanz an der MedUni Graz. Die Gerichtsmedizinerin Professor Dr. Sarah Heinze ist eine der Frauen hinter dieser Initiative und sie erzählt uns gleich Näheres, wie es zu dieser Gründung damals gekommen ist und warum wir diese Einrichtung so dringend brauchen. Frau Dr. Heinze ist heute mein Gast im Hörgang. Hallo.
Hallo, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Wie sind denn so die Erfahrungen der ersten Jahre gewesen?
Also die Ambulanz hat ja, wie Sie eben erwähnt haben, im Jahr 2018 bereits aufgemacht. Wir haben stetig steigende Zahlen auch. Und es ist so, dass wir entgegen der landläufigen Meinung nicht nur die Räumlichkeiten bei uns im Institut für Gerichtsmedizin haben, sondern natürlich auch dorthin kommen, von wo wir angerufen werden. Das heißt, andere Kliniken, Praxen zu den Patienten und Patientinnen hinkommen, damit man wirklich auch nur einmal untersucht. Und damit haben wir halt zwei große Bereiche eigentlich. Einmal den mobilen Bereich, der genauso zur Ambulanz zählt wie unsere eigentlichen Räumlichkeiten. Und ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr gut angenommen. Deswegen steigen auch die Zahlen, dass jemand wirklich sich auch traut, zu uns zu kommen. Wir merken es auch in den Untersuchungen, dass wirklich Vertrauen aufgebaut werden kann. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man wirklich von Kopf bis Fuß eine klinisch-forensische Untersuchung durchführt und eine gerichtsverwertbare Dokumentation damit erhält.
Zweite Frage, wer hatte denn ursprünglich die Idee für dieses Vorhaben? War das eine Co-Produktion oder gab es da eventuell sogar ein auslösendes Moment, einen Bericht, der in Erinnerung geblieben ist?
Na, das kann ich natürlich für Graz nur vom Hörensagen sagen, da ich selber erst im August 22 in die schöne Stadt gekommen bin. Aber Frau Professor Jenn hat im Jahr 2018 die Ambulanz gegründet, aus Initiative, weil sie es einfach für sehr wichtig findet, dass jede Person unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und sozialem Status eine Untersuchung nach Gewalt erhalten kann und die auch vollkommen kostenfrei sein soll. Und ich denke, zusätzlich kann man vielleicht noch sagen, dass ja auch Österreich im Jahr 2013, im November damals, die sogenannte Istanbul-Konvention ratifiziert hat. Demnach stehen es auch Frauen eine Untersuchung nach Gewalt zu, verfahrensunabhängig wohlgemerkt.
Was für Verletzungen sehen Sie in der Ambulanz? Wie stellen sich die Patienten und Patientinnen vor? Es gibt ja auch männliche Patienten.
Ganz genau, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja eben erzählt, dass wir von den wirklich kleinsten bis auch ins hohe Alter Patientinnen und Patienten bei uns sehen. Und zum Teil haben wir natürlich sehr akute Verletzungen. Und das ist auch genau das, wo wir in die Klinik rübergehen oder rüberfahren dann. Haben aber auch Verletzungen, die schon in Abheilung sich befinden oder aber wo jemand auch zu uns kommt in einem Intervall, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, wo irgendein Ereignis Ausschlag gewesen ist und die Person sich jetzt zu diesem Zeitpunkt traut, von sich selbst zu berichten, von den Vorfällen zu berichten, dass wir schauen können, was kann man eigentlich noch dokumentieren. Das heißt, es geht wirklich um körperliche Gewalt, aber auch um sexualisierte Gewalt, die wir sehen.
Die wenigsten, nehme ich an, werden direkt nach der Gewalttat zu Ihnen kommen, oder doch?
Wenn natürlich Verletzungen vorliegen, die behandlungsbedürftig sind oder auch gerade bei Zustand nach sexualisierter Gewalt, dann kommen die Personen schon auch häufig in die Klinik direkt und die dort diensttätigen Ärztinnen und Ärzte nehmen Kontakt mit uns auf und wir kommen dazu zu der Untersuchung, damit man halt gemeinsam einmal die Vorgeschichte erfragen kann und auch nur einmal untersucht, um dann am gesamten Körper auch mögliche Spuren sichern zu können. Und die Patienten kommen in unterschiedlichen Zeiträumen natürlich. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, das können Sie sich auch selber vorstellen, wenn Sie einen blauen Fleck haben, Sie stoßen sich irgendwo und vielleicht an der Tischkante. Am Anfang sehen Sie wirklich noch einen Streifen dazu. Das ist sehr gut geformt. Man kann sagen, wo kommt es eigentlich her und vielleicht auch, wann ist es entstanden. Und mit der Zeit wird es immer grünlicher, dann wird es gelblich, bräunlich, verläuft immer mehr. Und Sie können eigentlich nur sagen, da war was, aber nicht, wodurch es ausgelöst worden ist. Und das ist ja genau das, was wir machen wollen. Das heißt, wir wollen ja sagen, was ist eigentlich passiert. Und deswegen, umso eher man zu uns kommt, umso besser. Gerade auch, wenn wir dann K.O.-Tropfen zum Beispiel denken, die sind im Blut und im Harn nur relativ kurz nachweisbar. Das heißt, da sind wirklich dann auch die Stunden schon wichtig. Und entsprechend früh muss man da sein, beziehungsweise muss Blut und Urin abgenommen worden sein. Oder aber auch, wenn wir nach Geschlechtsverkehr Sperma nachweisen wollen, liegen wir bei maximal 72 Stunden, wo man sagt, dass man Sperma noch nachweisen kann. Das heißt, da ist natürlich das Ganze schon zeitkritisch. Oder wenn Sie sich auch überlegen, jemand hat geduscht nach einem Vorfall. Wenn ich geduscht bin, dann sind natürlich schon viele DNA-Spuren vom Tatverdächtigen, vom Täter einfach weggewaschen, während wenn die Person ungeduscht zu uns kommen kann, wir wesentlich höhere, größere Chancen haben, überhaupt Spuren sichern zu können. Und dementsprechend sind verschiedene Zeiträume für uns wichtig, abhängig vom Fall. Darum haben wir auch bei uns eine Telefonnummer, es ist eine Handynummer, wo wir darum bitten, dass wir angerufen werden, bevor auch jemand zu uns kommt, um genau solche Sachen in diesem Telefonat abklären zu können. Was könnte wichtig sein? Was benötigen wir? Oder auch erzählen können, bitte nicht duschen, keine Zähne putzen, Kleidung, die getragen worden ist, noch mitbringen, um wirklich so gut wie möglich und in der höchsten Qualität, die möglich ist, die Untersuchung durchführen zu können.
Sie gehen nicht in Häuser sozusagen oder nicht in Wohnungen, um Spuren zu sichern, dass die Leute müssen zu Ihnen kommen.
Wenn es in einer Klinik ist, gehen wir sehr wohl hin. In Heime gibt es auch die Möglichkeit. In Einzelwohnungen ist es schon schwieriger, einfach aus dem Grund natürlich auch bezüglich der Betretung selber, aber auch der Mitarbeiterschutz darf nicht vergessen werden. Denn wir wissen ja nicht unbedingt, wenn wir irgendwo hingehen, ob die Personen wirklich die Betroffenen sind und sich auch in einer Ausnahmesituation befinden oder aber auch, wer noch mit in der Wohnung ist. Das heißt, wir schicken niemanden allein in irgendeinen Privatraum rein.
Ich dachte jetzt dann an Menschen, die vielleicht immobil schon sind. Also es werden ja auch alte Leute Opfer von Gewalt.
Genau. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Gebiet. Wir sind auch gerade dabei, eine Karte noch zu entwickeln, die gezielt auf Seniorinnen und Senioren ansprechen soll, damit sie leichter zu uns finden, beziehungsweise leichter auch die Telefonnummer wählen können. Und in so einem Gespräch kann sich natürlich dann auch die Möglichkeit ergeben, dass man gucken kann, wie kann man es ermöglichen, trotzdem zu untersuchen. Das muss man aber wirklich von Fall zu Fall dann sehen.
Man geht ja mit, wenn mir Gewalt angetan wurde, hat man eher das Bedürfnis, sich zurückzuziehen und quasi seine Wunden zu lecken oder zu pflegen. Vielleicht daher die Information schon wichtig, dass wie an Ihrer Ambulanz vorgegangen wird.
Ganz genau. Also erstmal ist es so, dass über unser Leitsystem kann man halt, bis man sozusagen vor der Tür von der Ambulanz steht, auch jederzeit sagen, falls man jemanden treffen sollte, ich gehe ganz woanders hin. Da stehen auf allen Schildern immer verschiedene Anlaufpunkte drauf. Und die Gewaltambulanz selber ist so aufgebaut, dass sie eigentlich ein sehr ruhiges, aber auch schützendes und wohlfühlendes Ambiente bieten soll und ganz wichtig auch die Ruhe und die Sicherheit geben. Und deswegen hat man dort auch wirklich Zeit. Es gibt besondere Schallisolierungen auch noch mit dabei, damit man ganz in Ruhe auch die Untersuchung durchführen kann. Zusätzlich ist es so, dass bei uns die Patientinnen und Patienten im hinteren Anteil des Raumes sind, damit man auch keine Angst haben muss, dass irgendjemand plötzlich reinkommt. Es gibt auch extra Schilder, dass halt eine Untersuchung stattfindet, dass eben niemand hereinkommen kann. Auch über die Anmeldung in der Ambulanz kommt man nicht einfach durch. Und in der Untersuchung selber ist es so, dass man zum Beispiel auch niemals komplett entkleidet dasteht, sondern wir sagen immer den nächsten Schritt an. Man wird sich auch nur Teilentkleidung, um dann zu gucken, welche Verletzungen kann ich denn dort und dort dokumentieren. Genauso wird auch durch die Untersuchung durchgeführt, dass nichts Unbekanntes, nichts, mit dem man nicht gerechnet hat, auf einen zukommt. Natürlich ist auch die Untersuchung freiwillig. Wenn jemand nicht komplett sich untersuchen lassen möchte, wird das respektiert. Wir weisen nur darauf hin, welchen Nachteil sich daraus ergeben könnte, dass halt die und die Untersuchung nicht durchgeführt werden konnte.
Aus der alten Pflege weiß ich, dass also jetzt vor allem Frauen sich immer eine weibliche Pflegerin wünschen in der Regel. Jetzt ist natürlich bei so einer Extremsituation, wie ich wurde vergewaltigt oder ähnliches, ist es vielleicht auch so, dass man auf keinen Fall vielleicht einem Mann begegnen will in der Ambulanz.
Also ja, wir haben es so, gerade dabei untersuchen wir ja mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen zusammen. Und wir bemühen uns schon immer, auch eine weibliche Person anwesend zu haben, beziehungsweise da zu haben. Ich kann es natürlich nicht garantieren. Und das ist natürlich ein ganz schweres Mischbild, muss man sagen. Denn einerseits wollen wir ja in dem Moment die bestmöglichste Qualität an medizinischer Versorgung auch leisten. Und haben aber natürlich nicht nur Frauen in der Rufbereitschaft, da wir auch Männer haben. Das kann ja genau gut auch andersrum sein. Ja, wir haben ja auch Männer, denen Gewalt angetan wird, auch von Frauen unter anderem. Die möchten dann ja vielleicht auch eher männlichen Kollegen. Wir probieren das, insbesondere natürlich in der Gynäkologie. Aber auch da müssen wir gucken, ist es eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Pflegepersonal oder weibliches Pflegepersonal, was wesentlich häufiger ist, dass wir schon immer versuchen, wirklich auch die weiblichen Untersucherinnen dorthin zu bekommen, können es aber leider nicht garantieren.
Wie setzt sich das Patientengut sozusagen zusammen, nach Geschlecht, Alter? Was kann man dazu sagen?
Der größte Teil oder der größte Anteil sind halt schon die Frauen, auch insbesondere jüngere Frauen, da eigentlich zwei Hauptgruppen, die einen zwischen 15 und 18, sag ich mal, und die anderen dann Ende 30 bis Mitte 50. Und ansonsten haben wir natürlich auch Kinder. Bei Verdacht auf Kindesmisshandlung von den Säuglingen bis aber auch zu den älteren Kindern, wo es dann auch dort zu gewaltsamen Übergriffen kommt in der Familie. Und Männer sind der kleinste Teil. Die sehen wir in bestimmten Altersgruppen, insbesondere bei den Senioren, wieder häufiger. Aber in den jüngeren Gruppen haben wir großteils wirklich weiblichen Überhang.
Bei Sexualdelikten, die vor Gericht landen, wo es dann eine Hauptverhandlung gibt, erlebt man, zumindest als Berichterstatter, oft das Problem von außen, dass das Aussage gegen Aussage steht. Hat sich hier etwas geändert in den letzten Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja einen Dokumentationsbogen, der sehr umfangreich ist, damit auch wirklich alles erfasst wird. Die klinische forensische Untersuchung ist immer von Kopf bis Fuß. Ich kann sie nicht abkürzen, damit ich auch Negativbefunde oder scheinbar unwichtige Befunde erfasst habe. Ich mache eine Fotodokumentation, damit ich auch das nochmal nachweisen kann. Und zusätzlich bewahren wir jetzt die Spuren, also Abstriche zum Beispiel oder auch Kleidungsstücke, aber auch Blut- und Urinproben für 10 Jahre auf. Und mit diesem kompletten Paket habe ich dann halt auch die Möglichkeit, nach Jahren, auch wenn keine Anzeige am Anfang erstattet wurde, das noch auszuheben, wenn es später zu einem Gerichtsverfahren kommt, dann doch. Und gegebenenfalls auch nachträglich untersuchen zu lassen oder aufgrund der Untersuchungsbefunde ein Gutachten zu erstatten. Und das ist halt eine objektive Befunderstattung. Auch sind objektive Befunde, die erhoben worden sind, die für die Rekonstruktion wichtig sind. Und damit habe ich eine gerichtsverwertbare Untersuchung. Das ist momentan nicht immer der Fall, aber umso häufiger wird genau dies hinbekommen, umso mehr kann es auch wirklich zu Strafanträgen kommen, aber auch zu Verurteilungen aufgrund der Beweise, die dann halt einfach vorliegen.
Das heißt, innerhalb der Verjährungsfristen kann ich mich dann eventuell noch zu einer Klage, zum Klagsweg entscheiden, wenn ich das jetzt im ersten Moment nicht möchte. Ja.
Also wir sind natürlich von der Anzeigepflicht auch abhängig, aber die Untersuchung selber unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht, wenn wir nicht anzeigen müssen, was wir aber mit der Patientin oder Patienten auch genauso besprechen. Dann bleiben diese Unterlagen alle, genauso wie auch alle Spuren, für 10 Jahre bei uns und werden auch nur rausgegeben auf den entsprechenden Antrag.
Frau Professor Heinze, danke für das Gespräch und Ihre Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.